Wie kann man sich denn die gesellschaftspolitischen Umstände vorstellen, in der sich so viele extreme Rechte Ende der 80er, Anfang der 90er, vor allem im Osten Deutschlands, radikalisiert haben?
Mit der Vereinigung und mit dem Zusammenbruch der DDR ist ja nicht nur die soziale, die wirtschaftliche Infrastruktur zusammengebrochen, sondern eben auch die ideelle, die Vorstellung davon, wie Gesellschaft zu sein hat. Und das heißt auch, dass Autoritäten, Lehrer, Lehrerinnen, selbst Eltern oder Vorstellungen über Gesellschaft über Nacht nicht mehr gültig waren. Das haben sich viele ausgenutzt, das haben viele sowohl Sekten genutzt, das haben aber auch politische Strömungen genutzt, Hausbesetzer, aber eben auch Neonazis, um diese Verunsicherung zu nutzen, um Angebote zu machen und um Machtgewinne zu erzielen, in ganz unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Methoden. Da kamen auch viele Kader aus den alten Bundesländern und haben hier versucht, eben gerade die verunsicherte Jugend, die nicht wusste, woran sie sich noch halten soll, die nicht wusste, was gilt oder wo es hingeht, die zu begeistern, die zu sich zu ziehen. Und auch das wirkt heute noch nach, nicht allein diese Dynamik, aber auch diese Dynamik im Zusammenhang von dem, was wir heute an rechtsradikalen Bewegungen, gerade auch an Gewaltkulturen in Ostdeutschland erleben müssen.
Die Jugendclubs, welche durch rechte Jugendliche für ihre politischen Ziele vereinnahmt wurden, wurden ja oft anschließend mit Bundesmitteln subventioniert, um diese dort zu resozialisieren. Inwieweit wurde denn das Problem des Rechtsextremismus verkannt bzw. ignoriert von staatlicher Seite aus?
Es wurde vor allem entpolitisiert. Das Problem des Rechtsextremismus wurde im Grunde auf die Vorstellung von rivalisierenden Jugendbanden runtergebrochen. Man hatte die Vorstellung, es gibt insbesondere in Ostdeutschland linke und rechte Jugendbanden, die gegeneinander kämpfen, und das habe nicht so viel mit Gesellschaft zu tun. Das Problem, das die Politik damit hatte, war vorrangig das Gewaltproblem. Also die Frage, wann sozusagen diese politische Delinquenz öffentlich sichtbar wurde, in die Gesellschaft getragen hat. Es gab die Morde, die Brandanschläge, insbesondere von Rechtsextremen, die vielen Menschen in den 1990er Jahren sogar das Leben gekostet haben. Und eine Reaktion darauf war das sogenannte AGAG-Programm, ein Programm, das dazu führte, man wollte den Rechtsextremen, aber auch den linksradikalen Jugendlichen Häuser, Jugendclubs zur Verfügung stellen, um sie von den Straßen zu holen, allerdings ohne dort sozialpädagogische Arbeit zu machen, in einer Art und Weise, wie wir sie heute kennen, die zur Deradikalisierung beispielsweise führt oder die auch dazu führt, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, dass Vorurteile kritisch bearbeitet wurden. Man hat gesehen, dass dort Räume geschaffen wurden, wo Nazis sich ausbreiten konnten.
Das Hausprojekt der Neonazis im Dichterweg in Weimar erlangte ja vor allem große Aufmerksamkeit durch das Foto, welches den Besuch Angela Merkels vor Ort dokumentiert, wo sie gemeinsam mit rechten Aktivistinnen und Aktivisten unter der Reichskriegsfahne sitzt. Welche Rolle spielte denn der Dichterweg für das politische Klima in Weimar zu der Zeit?
In Weimar gab es zu der Zeit zwei besetzte Häuser, eines von rechtsextremen besetztes und ein von linksradikalen besetztes Haus. Und zwischen diesen Häusern oder auch den Umfeldern der Häuser gab es natürlich Konfrontationsgewalt. Aber gerade vom Haus im Dichterweg, von dem Neonazi-Haus, ging immer wieder auch Überfälle, nicht nur auf linke Jugendliche, sondern auch auf Migranten aus. Es wurde für einige Jahre war das eine Keimzelle für neofaschistische Organisationsversuche, auch durch westdeutsche rechtsextreme Kader, die dorthin kamen und versucht haben, die Jugend an sich zu binden, in Parteien zu überführen, unterschiedliche Parteien, die Deutsche Aktion, die FAP, auch die NPD haben versucht, die Jugendlichen anzuwerben und für ihre Zwecke zu begeistern.
Mitbesetzer war ja Jan Morgenroth, dem enge Verbindungen zum nationalsozialistischen Untergrund nachgesagt werden. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass weitere Unterstützerinnen und Unterstützer des NSU im Dichterweg ein- und ausgingen? Wie eng war denn die Verbindung zwischen der Szene zwischen Weimar und Jena?
Weimar und Jena liegen nicht weit auseinander. Die Ost- und Mittelthüringer Neonazi-Szene war schon früh in den 1990er Jahren eng miteinander vernetzt. Es gab Kameradschaftsabende, Austausch, man hat sich gegenseitig bei Gewaltaktionen unterstützt. Die Netzwerke waren dort sehr eng, auch in den Saalfelder Bereich, wo später dann der NSU darauf hervorgegangen ist. Und einige der Führungspersonen der damaligen Zeit, etwa Thomas Dienl, der da sehr untriebig war, gehörten auch zu den Nutzerinnen des Dichterweges, die dann später auch zu zu den mitgehörten, die den sogenannten Thüringer Heimatschutz gegründet haben, aus dem dann der NSU-Komplex hervorgegangen ist.
Zu Beginn der 90er wurden ja in Weimar nicht nur der Dichterweg durch den Staat gefördert, sondern auch, wie du schon bereits erwähnt hast, das linke Hausprojekt der Gerberstraße, wodurch Rechts- als auch Linksextremismus eingedämmt werden sollten. Durch wen fand denn diese Gleichsetzung von links und rechts statt und was hatte das für Konsequenzen?
Das war damals ein allgemeines Narrativ. Es ist auch heute noch ein allgemeines Narrativ, das einerseits die staatlichen Sicherheitsbehörden vor sich hertragen, indem sie der Extremismusdoktrin folgend rechts und links als gleich gefährlich im Gegensatz zu einer angeblich demokratischen Mitte darstellen und konstruieren. Das hat mit der Realität natürlich nie etwas zu tun gehabt, war damals aber sehr wirkungsstark. Die damalige Bundesjugendministerin Angela Merkel war für diesen Bereich zuständig, hat also mit auch dazu beigetragen, dass es diese Kultur der Integration, diese Form von akzeptierender Jugendarbeit mit Nazis gab, die dazu geführt hat, dass Nazis in vielen Städten, so auch ja in Jena, nicht nur in Weimar, sondern auch in Jena gab es einen Jugendclub, der akzeptierende Jugendarbeit betrieben hat, wo der NSU entstanden ist. Dort haben sie sich radikalisiert. In diesem Umfeld auch von einer sozialpädagogischen Betreuung, die mit dieser politischen Radikalisierung völlig überfordert war.
Im Dichterweg fanden ja unter anderem Vorträge und Schulungen der von dir bereits erwähnten Partei Deutsche Alternative statt, in der viele Neonazis aus den Westgebieten aktiv waren. Wie kann man denn diese Partei charakterisieren und was für einen Einfluss hatten ihre Kader auf die rechten Szene im Osten?
Das war eine klare Neonazi-Partei, deren Einfluss im Osten nicht besonders nachhaltig war. Sie sind damals gekommen, sie haben Angebote gemacht und sie haben etwas Ähnliches gemacht, was heute auch westdeutsche AfD-Aktivisten machen, nämlich sie haben die Ostdeutschen aufgewertet. Sie haben gesagt, ihr seid hier die Pioniere, ihr könnt hier etwas Neues aufbauen. Heute sagt die AfD, vollende die Wende und ruft genauso wieder die Ostdeutschen an, für rechtsradikale Bestrebungen, für rechtsradikale Ziele sich zu organisieren. Die Partei wurde dann aber relativ schnell in einer Welle von Verboten in Anfang der 1990er Jahre verboten und hat deswegen auch als Partei keinen längerfristigen Einfluss gehabt.